Ja, schön, dass ihr da seid zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Heute gibt es die zweite Interview-Session und dafür habe ich ganz zwei besondere Gäste eingeladen. Und zwar den Jens und den Dirk vom praktisch-pädagogischen Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Nicole, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank. Hallihallo.
Ja, wollt ihr zwei vielleicht erstmal was zu euch sagen, was ihr macht, damit die Leute, die euch noch nicht kennen, ja ein bisschen eine Ahnung von euch kriegen?
Gerne. Dirk, möchtest du anfangen?
Ich nehme dann frech den Vortritt. Ja, ich bin Dirk Fiebelkorn, mache mit Jens zusammen einen Podcast, der heißt Praktisch-Pädagogisch. Da kannst du ja Jens dann sogar gleich noch erzählen. ja, ansonsten bin ich Erzieher, ich bin Jungenpädagoge, habe als Erzieher angefangen in der offenen Jugendarbeit, so Jugendzentrum, Jugendzentrumleitung und sowas in die Richtung. Und bin dann irgendwann später in den Hort gewechselt, jetzt wieder weiter gewechselt. Jetzt arbeite ich mit Kindern psychisch erkrankter Eltern. So, das ist so der Bereich, die Richtung. In der AWO in Stormarn. Das ist ein kleiner Fleck im Norden in Schleswig-Holstein. Und ansonsten bin ich pädagogischer Referent, hauptsächlich für Jungenpädagogik. Alles, was sich so um Jungen dreht, von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen. Ja, alles von Kita bis Schule, Uni und so weiter, da bilde ich fort im Grunde.
Ja, ich bin Jens Eichert. Ich mache das, was Dirk alles so macht, nicht. Ich bin aber angehender Erzieher gerade. Das haben wir dann doch gemeinsam. Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr und bin so langsam in der Prüfungsvorbereitung. Und wie Dirk schon sagt, mache ich mit ihm zusammen ebenfalls einen Podcast, der praktisch pädagogisch heißt. Und den machen wir seit circa einem Jahr und ja, freue mich da auf jeden Fall auf all das, was da noch so passiert und freue mich auch immer über solche Interviewfolgen wie jetzt, dass man mal so gemeinsam guckt, wo da so Überschneidungspunkte sind und ja, bin ich auch noch Familienvater, habe zwei Kinder, 11 und 14 Jahre alt und da sammle ich auch schon ordentlich Erfahrung für meine berufliche Arbeit.
Ja, das stimmt. Da sammelt man die praktische Erfahrung dann.
Genau.
Ja, Jens, das ist schon gesagt, wir suchen Überschneidungspunkte. Das heißt, wir machen einen Mix aus eurem und meinem Podcast. Das heißt, ein Mix aus Mindset und praktisch-pädagogisch. Und da würde ich euch gleich mal fragen, welches Mindset braucht man eurer Meinung nach, um erfolgreich mit Jugendlichen zu arbeiten?
Denke ich. Ja, also bei mir ist es jetzt so, dass ich ja noch nicht in der Praxis so viele Erfahrungen jetzt gesammelt habe in der Arbeit, wobei ich jetzt gerade kurz davor bin, mein letztes Praktikum, wo ich meine Facharbeit auch zuschreibe, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit mache. Deswegen bin ich da auch ganz, ganz dankbar, auch über deinen Input, den ich so mitbekomme. Und eigentlich ist es also ähnlich, finde ich, wie im Grunde wie in allen Fällen auf jeden Fall die Haltung und die Authentizität zu haben in dem, was man tut und das zu leben, auf jeden Fall, was man macht und da einen offenen Blick zu haben für die Kinder und Jugendlichen.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also im Grunde genau das, was Jens gesagt hat, ne? Also, dass man ein bestimmtes Mindset hat, auch diese Haltung hat, so denke ich, spezifisch bei Jugendlichen finde ich vor allem, also auch gerade die Authentizität, ja, die Jens auch angesprochen hat, schweres Wort. Ja, und dann hinzu kommt halt auch auf jeden Fall Konfliktfähigkeit. Also das geht im Jugendbereich dann, so kenne ich das auch mal ein bisschen ruppiger zu. Und da ist zum Beispiel auch die Schimpfwortrate eine andere und. Also da ist ein bisschen ja, schwieriger und da muss man dann auch gefestigt sein. Also da darf man sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, weil das die Jugendlichen sofort merken und dann kriegt man auch die Retourkutsche. Und man muss so ein bisschen das abkönnen, finde ich, dass man auch mal angegriffen wird, dass man auch mal, also auch inhaltlich vor allem, nicht jetzt körperlich unbedingt immer, aber das finde ich, da muss man auch eine gewisse Standfestigkeit haben, dass einen das nicht so schnell aus der Ruhe bringt und dass man das auch nicht gleich persönlich nimmt, sondern dass das ganz viel Ausprobieren von Jugendlichen ist und dass man denen auch nicht gleich irgendwie böse nimmt und versucht, da irgendwie einen Kampf aufzunehmen, sondern dass man dann halt immer noch irgendwie für die Jugendlichen ist. So, das finde ich sehr wichtig.
Ja, das sehe ich auch so wie du. Vor allem, dass man dann nicht darauf eingeht, auf diese Diskussionen oder Beleidigungen, ne? Sondern wie du sagst, dass man ruhig bleibt und das nicht persönlich nimmt. Also nicht gegen sich.
Ja, das habe ich in der Grundschule zum Beispiel auch erlebt. Da bin ich regelmäßig an meine Grenzen gekommen, weil ich das da doch sehr, also nicht persönlich genommen habe, aber es ging mir doch sehr nah, das Ganze. Wenn da Streitigkeiten waren oder wenn ich gemerkt habe, so, es geht einem Kind dann irgendwie insgesamt dann schlecht mit der Situation jetzt in der Schule, ich aber natürlich nicht überall sein konnte. Und da habe ich gemerkt, dass das für mich auch persönlich ganz wichtig ist, da noch drin besser zu sein, da den nötigen Abstand dann zu haben und mich davon etwas frei zu machen, ne, das so dicht an mich ranzulassen. Und dann denke ich auch gerade mit Jugendlichen so, mit denen, denen ich bislang schon zu tun hatte, habe ich auch gemerkt, wie wichtig das dann ist, das auf der sachlichen Ebene dann zu lassen und nicht immer in diese Emotionale reingedrückt zu werden. Und das kann ja auch schnell mal zu so einer Strategie werden, ne? Wenn sie dann merken, ach, da ist jemand, der lässt sich da ganz gerne mal drauf ein, auf so ein Spiel, dann zu sagen, okay, also das kannst du mit mir aber nicht machen. So, und dann da, wie Dirk auch eben schon sagte, ne, gefestigt zu sein und seinen Standpunkt dann einfach dann auch haben und ja, dann nicht eben Gefahr zu laufen, dass man da so ein emotionales Spiel draus werden lässt.
Vor allem finde ich dabei schwierig, sehe ich ganz genauso, finde ich dabei schwierig, dann nicht emotionslos rüberzukommen. Also ich erinnere mich da auch, als ich Jugendlicher war, da waren viele Erwachsene, die ich heute so als laid back, als entspannter und besonnener beschreiben würde, die wären für mich als Jugendlicher total irrelevant gewesen und damit auch untauglich in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, ne, die dann nur entspannt sind, ne, so in die Richtung. Also man muss diese emotionale Distanz in dem Moment auch haben oder diese professionelle Emotionalität im Grunde, wenn man so will, ich will nicht sagen professionelle Distanz, von der Jens da redet, die braucht man auf jeden Fall. Und ich denke aber auch, dass man die dann mit der Authentizität und den eigenen Emotionen vermischen muss. Also ich bin, merke ich, war jetzt gestern erst wieder in der Jungsgruppe, die waren dann zwischen so 14, 16 ungefähr das Alter und die gehen dann auch ein bisschen ruppiger miteinander um. Und wenn man da dann anfängt, so einen besonnenen Typ zu machen zum Beispiel nur und da nicht mitgeht und auch im Jargon so ein bisschen und auch dieses locker-flockige da mit rüber, wenn man das nicht macht, dann ist man schnell draußen, so habe ich sehr häufig so die Erfahrung gemacht.
Ja, man ist halt in so einem Spannungsfeld, ne? Also man soll sie ja ernst nehmen und schon auch mit ihnen diskutieren. Und ich finde, Jugendliche brauchen das auch, dass sie sich an irgendwem reiben können. Ja. Und dass man nicht immer alles gut findet, was sie machen und sagt, hast du toll gemacht, sondern auch mal wirklich in Diskussion geht und auch Konflikte aushält.
Ja, und ich finde, man kann auch ruhig mal hochemotional sein. Also man kann mal wütend sein, mal traurig, mal richtig sauer. Aber man darf halt nicht die Kontrolle verlieren. Das, finde ich, ist der Unterschied, so, wenn man professionell arbeitet. Aber ich finde, professionell arbeiten bedeutet in dem Bereich auch, eben mal seine Wut zu zeigen und dass man jetzt sauer ist und sowas in die Richtung. Ne? Also das darf das, man ja gerne mal spiegeln. So.
Aber ich finde, man darf halt nicht seine eigene Geschichte damit reinmischen.
Genau.
Also, man muss seine eigene Geschichte eben klar haben, um dann nicht seine Geschichten noch mit reinbringen. Es ist
vollkommen
ja schon genug bei den Jugendlichen da, ja, weswegen es ja oft so ausartet. Und wenn dann Betreuer noch ihre Geschichten mit reinschmeißen,
dann wird es auch schnell unprofessionell, finde ich auch.
Genau.
Das ist aber, glaube ich, auch ganz viel Erfahrung, ne, die damit dann reinspielt, dass genau das dann nicht passiert. Weil das habe ich auch festgestellt, dass wirklich sehr viele, ich würde sogar sagen, der überwiegende Teil an Menschen, die in so sozialen Berufen arbeiten, dass die eine sehr, sehr intensive Vorgeschichte haben, Biografie haben, warum sie überhaupt in diesem Beruf arbeiten. Und ich glaube auch die dann eben entsprechenden Erfahrungsschatz dann mit sich bringen, laufen wahrscheinlich noch eher Gefahr, dann eben sich da vielleicht selber in solchen Situationen zu sehen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es dann oft so ist, dass ich zumindest, ich weiß nicht, vielleicht sieht sich da auch jemand dann da so drin, zu viel zu erklären und das dann doch eher auf diesem harmonischen Weg zu lösen. Und da habe ich auch gemerkt, dass das sinnvoller ist, wirklich sich hinterher nochmal zu reflektieren, zu gucken, okay, warum hat das jetzt vielleicht auch nicht funktioniert, um darauf zu gucken, habe ich vielleicht auch wieder zu viel geredet, weil das Schalten, glaube ich, kannst du sagen, ob das vielleicht auch anders ist heute, aber da habe ich festgestellt, dass die Jugendlichen auch dann nicht so lange vielleicht zuhören können, vielleicht wie früher, vielleicht war es früher genauso, keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht unbedingt miteinander vergleichen, aber dass gerade Jugendliche dann vielleicht nicht ganz so aufmerksam sein wollen oder können Und dann ist da jemand, der erklärt, weil er das jetzt, weil er nicht laut werden will. Und das ist manchmal nicht so sinnvoll. Dann ist es lieber wichtig zu gucken, okay, klar, was will ich jetzt sagen? Das sage ich jetzt in kurzen, knappen Sätzen. Bam, fertig.
Ja, das kenne ich auch von uns zu Hause, als wir Jugendliche bei uns zu Hause hatten, die bei uns gewohnt haben. Mein Mann redet immer sehr, sehr viel und erklärt ganz, ganz viel. Da haben die Jugendlichen oft halt einfach ausgeschaltet. Oder dann einfach gesagt, okay, okay, ich mache alles, was du willst, aber hör bitte auf zu reden.
Und, ist ja auch eine Taktik, ne?
Ist auch eine Taktik, ja. Hat zum Teil wirklich sehr gut funktioniert, wenn die so, gerade die Mädchen, die so voll nach oben gegangen sind, da hat das wirklich gut funktioniert. Und da bin ich aber halt komplett anders. Also ich mache das wirklich kurz und klar und so. Aber ja, ist auch eine Strategie. Aber wenn du halt wirklich was rüberbringen willst an Inhalt, dann glaube ich, ist es einfach besser, es kurz zu halten, weil es bleibt einfach besser hängen.
Es schont ja auch seine eigenen Ressourcen, ne? Wenn man es kürzer macht.
Wobei das ja meistens...
Außer du redest gern.
Genau, und es ist meistens, finde ich, schwieriger, also sich kurz zu fassen. Es gibt so einen schönen Satz in der jungen Pädagogik: nicht so viel reden, die Jungs sind nicht blöd. Also man denkt immer, man muss da so viel labern und denen erklären, mach 2, 3 Sätze und die wissen genau, worum es geht. Also du musst auch nicht alles genau erklären und spezifisch. Wenn da jemand die Füße auf dem Tisch hat, dann sage ich, Malte, Mahmut, Füße vom Tisch, fertig. Und dann erkläre ich da nicht groß, warum, das weiß der doch. So. Hm. Ne? Also das erlebe ich auch sehr häufig, dass dann, und die sind dann draußen, die denken, Alter, was labert der? So, das, was soll das? Ne?
Und das Beispiel spielt halt auch immer eine Rolle. Also ich kenne auch den Spruch, es ist egal, ob sie dir zuhören, sie sehen dich immer. Also es ist nicht so wichtig, ob sie dir wirklich jetzt zuhören, sondern du als Beispiel machst schon viel aus.
Ja, ganz viel Role Model, glaube ich auch.
Genau.
Eigentlich sogar fast mehr, als dass man mit denen wirklich in die Pädagogik reingeht. Also es ist ja sogar erwiesen statistisch, meine ich sogar, behaupte ich jetzt einfach. ich meine es aber tatsächlich gelesen zu haben, dass es halt super wichtig ist, auch in der Erziehung der Kinder als Elternteil und so, wie man sich selber verhält und wie man selber lebt, das wirkt viel mehr, als man denkt. Also man denkt immer, man muss dann, wenn wir jetzt im Jugendbereich sind, ganz viel mit denen irgendwie machen und denen erklären und tun. Nee, einfach da sein und zeigen, wie man selber Dinge löst, wie man sich verhält, wie man lebt, das ist ganz viel wert für die.
Ich meine, es fängt
genau,
ja klein an.
Gerade Jugendliche. Ja, genau. Ja. Weil Jugendliche sind ja auch in der Phase, wo sie einfach gucken, wie leben die anderen und sich dann auch aussuchen können, welchem Beispiel folgen sie und welchem nicht.
Ja.
Oder wenn ich dann weiß, dass ich dann gerade bewusst dann das Lernen am Modell dann anwende, dass ich vielleicht dann genau das Gegenteil mache, weil ich merke, der Jugendliche grenzt sich gerade von allem, was Erwachsene machen, ab und dann mache ich genau das Gegenteil. Und dann macht er das vielleicht, was ich möchte. Nee, das war natürlich Quatsch jetzt.
Aber ja, umgekehrte Psychologie.
Genau, mit Humor, das wollte ich nämlich auch noch sagen, habe ich auch eigentlich mein ganzen Leben gute Erfahrungen gemacht, mit einer guten Portion Humor da Bindung aufzubauen. Ob das nun zu Erwachsenen ist oder zu Gleichaltrigen, aber natürlich auch zu Kindern, Jugendlichen. Wenn man also es muss ja nicht albern sein, ne? Aber wenn man einfach gut drauf ist so und wenn man Dinge dann auch mit Humor nehmen kann, dann kann man da auch eine ganze Menge Ernsthaftigkeit drin verpacken. Und das mache ich zum Beispiel sehr gerne, dass ich in einem freundlichen, leicht humoristischen Ton dann auch Informationen verpacken kann, die dann aber auch ernst rüberkommen. Das ist nicht immer einfach, es versteht auch vielleicht nicht jeder, aber wenn man sich ein bisschen kennt, dann habe ich da bislang ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du eine Beziehung hast, dann kannst du ganz viel auf Humor mit Humor machen. Und du kriegst auch einen ganz anderen Zugang zu den Jugendlichen. Oder du kannst Sachen ansprechen, die vielleicht schwierig sind, wenn du sie auf eine humorvolle Art machst. Also ich habe auch mit einer Jugendlichen gearbeitet, die ist immer wahnsinnig ausgeflippt und hat dann immer ihre Box genommen und Hip-Hop-Musik angemacht und ihre Kapuze aufgezogen.
Mir erstmal sympathisch. Das
Provozieren. Den ersten Tag hat sie Steine auf mich geworfen, das war nicht so sympathisch.
Okay, nee, das ist nicht so.
Aber auf jeden Fall habe ich dann immer gesagt, machst du wieder Eminem oder was? Und da musste sie dann auch immer schmunzeln und so sind wir dann wieder ins Gespräch gekommen. Und auf die humorvolle Art, finde ich, kann man eben dann wieder Zugang finden, wenn es gerade so in die Distanz geht.
Ja, zeigt sich ja wieder, wie wichtig das auch ist, dass man sich dann mit der Jugendwelt auskennt, ne? Dass man auch weiß, was vielleicht, dass du dann Eminem kanntest. Gut, das ist ja nicht ganz so unbekannt, ne? Aber trotzdem, dass du das dann weißt, dann schaffst du ja auch schon mal eine gewisse Basis, ne? Dass er merkt, oh Mensch, ah cool, kennst du hier doch ein bisschen aus hier in der Welt.
Wobei,
Wahrscheinlich eher Obsidian kannte, weil der ja eher aus meiner Zeit
Ach
ist.
so. Ja, einmal so das, und der heißt ja gar nicht Eminem.
Ja,
Das
stimmt.
irgendwie viele wissen das nicht, der heißt gar nicht Eminem, der heißt Eminem, weil der Marshall Mathers heißt. Das ist M and M. So, und ganz
Genau,
viele auch
stimmt.
bei Viva und die haben Eminem und ich habe immer weggeschaltet. So, aber
Shady.
das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich eher aus unserer Zeit. Also heute ist dann, also ich glaube, Capital Bra ist dann auch
Jetzt bin ich
schon
raus.
fast. Ja, also
Auf
da.
jeden Fall hat es funktioniert in dem
Ja,
Moment.
ja, auf jeden Fall. Und das
wir schweifen
denke ich
ab.
auch. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass gerade, dass man in der Jugendarbeit auch eine gute Nase so für Regeln brechen und Regeln einhalten und dafür einstehen haben muss. Während man bei kleineren Kindern, ich sage jetzt mal Grundschule oder sogar Elementarbereich, kann man viel öfter so diese Regeltröte drücken und so sagen, ja, stopp, hier ist die Regel, das darfst du nicht und bitte halte die Regel ein, so. Und bei Jugendlichen kannst du das nicht durchziehen. Also wenn du immer bei Jugendlichen jede Regel immer durchziehst und immer eisenhart bleibst, dann sind die weg. So, dass manchmal, ganz selten gibt es Situationen, so ist meine Erfahrung, da ist die Regel nicht so wichtig. Da sind dann mehr die Jugendlichen wichtig. So. Und wenn man das nicht erkennt, dann haben die nicht das Gefühl, dass man einen ernst nimmt. Denn im Grunde ist es ja der Job von Jugendlichen, Regeln zu brechen, weil sie dadurch, also die müssen ja ausloten, wo ist mein Handlungsspielraum, was darf ich, was darf ich nicht. Und dazu gehört auch immer eine dicke Tüte Revolution dazu. Also das ist deren Job quasi. Und wenn ich von Jugendlichen erwarte, dass sie immer die Regeln beherrschen, dann sollte ich am besten in einen anderen Bereich gehen. So, das funktioniert so leider nicht.
Ja, das sehe ich so wie du. Und da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, nämlich über dieses, ich weiß leider jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber ich werde es drunter verlinken, wenn es mir wieder einfällt.
Schreibt uns das. Schreibt uns, wie die Podcast-Folge
Genau,
hieß
schreibt
und
uns,
wie ihr
wie
die
die
fandet.
hieß, ob ihr alle aufgepasst habt.
Genau.
Und genau, da habe ich nämlich darüber gesprochen, dass es manchmal eben nicht darum geht, dass man die Regeln einhält, sondern wir sind ja keine Wärter, ja, die irgendwie sagen, so, um die Uhrzeit das und das und das, sondern dass es eben um die pädagogische Arbeit geht und da sind eben manchmal Themen im Vordergrund und nicht die Regel, also das, was du eigentlich gerade schon beschrieben hast.
Ja.
Was ich übrigens auch gemerkt habe, wo ihr es gerade so sagt, ich habe auch gemerkt, dass ich aufgrund meiner Ausbildung auch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit bekommen habe. Also weil ich ja meine Kinder so weitestgehend dann ja erzogen habe, bislang, wie ich es auch vorgelebt bekommen habe in der Vergangenheit. Also woher soll ich sonst meine Informationen haben, wie man Kinder erzieht, so wie man mit Kindern umgeht? Entweder durch mein Umfeld, ne, oder wie ich es halt selber erfahren habe. Und für mich war immer Erziehung eben so, wie ihr schon gesagt habt, so das mit den Regeln. Ich muss dann Regeln aufstellen und ich sage denen, wie das so alles so ist. Und natürlich habe ich es auch vorgelebt. So war ich mir aber so auch gar nicht so bewusst. Also ich nehme heute ganz, ganz viele Dinge ganz anders wahr und gehe ganz ja, deutlich bewusster damit um. Und dann auch eben genau das, was ihr eben gesagt habt, dann das zu beherzigen, dass man sie halt begleitet in diesem Entwicklungsprozess von Anfang an, das war für mich plötzlich ein ganz anderes Verständnis. Und ich gehe heute mit vielen Situationen mit meinen Kindern und natürlich dann auch mit anderen Kindern, mit denen ich dann zu tun habe, ganz anders um, weil ich ein ganz anderes Verständnis davon habe, wie ich mit Kindern ja, zusammenlebe oder ne, wie ich mit ihnen arbeite.
Ja, und was ich dahingehend auch ganz wichtig finde, ist in der Arbeit, dass es ein Vertrauen gibt innerhalb des Teams. Also, dass wenn mein Kollege jetzt eben genau das gemacht hat, nicht die Regel eingehalten hat, sondern festgestellt hat oder in dem Moment das so gesehen hat, dass es was anderes wichtiger ist, dass man dann das Vertrauen hat und nicht hinterher sagt, aber wir haben ausgemacht die und die Regel und wieso hast du nicht, sondern dass man da wirklich so ein vertrauensvolles Verhältnis schafft im Team und sagt, okay, du wirst es schon richtig gesehen haben, weil du warst in der Situation und ich nicht. Vielleicht hieß der Podcast sogar Vertrauen. Ich weiß es.
Ja, also letztlich im Team ja ähnlich wie, wie bei den Eltern so, ne? Dass dann da nicht die Möglichkeit besteht, dass man dann so unterwandert wird. Kann dann ja auch schnell passieren, dass man weiß, so, ja, bei dem kann ich das machen, bei dem kann ich das machen, wenn ich zu dem gehe, dann, ne, oder dann gehe ich halt zu dem anderen und dann frage ich den, ob ich das dann machen kann oder so, spiele die so gegeneinander noch aus. Kann auch passieren, ne? Weil da habe ich jetzt leider, nee, oder zum Glück noch nicht so viel Erfahrung. Aber könnt ihr mal sagen, ob das da so ist?
Ja, aber manchmal finde ich das gar nicht so schlimm, weil bei den ganzen Regelkatalogen, die es gibt in der Jugendhilfe, finde ich, kann man nicht alles so strikt befolgen. Und es gibt immer, glaube ich, Kollegen, die einen Regeln strenger befolgen, die anderen. Und ich glaube, die Jugendlichen wissen immer so ein bisschen, bei dem kann ich da ein bisschen mehr, bei dem kann ich da ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist auch einfach menschlich. Und eine Kollegin von mir hat das auch mal so gemacht, die hat gesagt, wenn du das bei dem anderen Kollegen nicht machen musst, freu dich drüber, wenn derjenige im Dienst ist, dann musst du es halt schon machen. Ja, weil es gibt dann immer so das, ja, aber wenn du das nicht machst, dann kommen die bei mir an und wollen auch. Und dann, ja, das kann man ganz einfach abschmettern, wenn man sagt, freu dich, wenn du bei dem anderen im Dienst bist oder wenn der andere im Dienst ist, bei mir funktioniert es halt nicht.
Ja, schafft eine gewisse Dynamik dann ja auch, ne? Das, genau. Da ist nicht jeder Tag gleich.
Ja, genau. Und man muss ja auch nicht alle Diskussionen vermeiden. Ich finde, darum geht es ja auch.
Es macht ja auch Spaß, ne? Also ich diskutiere also eigentlich auch recht gerne. Also ich freue mich dann auch, also wenn es eine konstruktive Diskussion ist, ne? Einfach nur so gegeneinander zu sein, das finde ich meist dann eher nur anstrengend. Aber wenn jemand auch wirklich mit Argumenten dann kommt, dann lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren, weil ich habe dann ja auch nicht von allem eine Ahnung. Und wenn dann jemand eine andere Idee hat, vielleicht mit der Situation umzugehen, kann ich auch nochmal wieder was dazu lernen dann. Und dann kommen wir vielleicht sogar zu einem besseren Ziel, was dann nachhaltiger ist. Und finde ich auf jeden Fall immer ganz wichtig, dass man sich da auch ein bisschen öffnet dann.
Ja, klar, ich auch, wenn du eine positive Haltung hast den Jugendlichen gegenüber, ja, dann entstehen ja auch gar nicht solche harten Fronten, sondern dann entstehen ja eher humorvolle Diskussionen. Entschuldigung, Dirk, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Also ich erlebe das auch dass man dann da eher Richtung mehr harmonisch mit denen arbeiten kann, wenn man dann eben eine gute Beziehung aufgebaut hat und dann aber auch quasi die Härtefälle dann sich bei einem öffnen. Also ich habe auch schon so Dinge mitgekriegt, dass ich extremst beleidigt wurde oder angegangen wurde oder sonst was, wo sich dann später herausgestellt hat, so, hat er sich jetzt nur bei mir getraut, weil bei den anderen hat er Angst, dass er sofort dann irgendwie die Regelbremse kriegt oder hier Stopp, kriegst gleich Hausverbot und so. Und der brauchte das in dem Moment und der hat sich dann natürlich anschließend entschuldigt und alles war wieder gut und so, ne? Das haben wir in Ordnung gebracht. Aber das erlebe ich dann auch manchmal. Also wenn man so eine gute Bindung dann zu Einzelnen aufgebaut hat, dass dann eben sowas auch möglich ist.
Ja, also gerade die Beziehung, finde ich, ist einfach wahnsinnig wichtig. Also
ja.
Das finde ich, ist einfach die Basis in der Arbeit mit den Jugendlichen.
Ja, total.
Und dann kann es auch wirklich in Diskussionen gehen und man kann auch Sachen ansprechen, die vielleicht nicht so toll sind oder nicht so einfach sind. Also das, finde ich, ist so das.
Das sind ja gerade, ich meine, die Momente ist ja auch nichts Neues. So gerade die Momente, die sehr, sehr anstrengend sind, die konfliktreich sind. Ich finde, das sind ja immer die Momente, die dann die Spreu vom Weizen dann trennen. Also wer ist dann bereit, durch diese Situation zu gehen und dann eben nicht den Rückzieher zu machen, sondern dann zu, wenn ich Dirk da mal zitieren darf mit seinem wunderbaren Spruch, ich bleibe, dann zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt der Situation und ich gehe da jetzt mit um, auch wenn es anstrengend ist und beschäftige mich damit und gehe dann, also bleibe trotzdem auf Augenhöhe dann mit dem Kind oder dem Jugendlichen, finde ich total wichtig. Und das sind die Momente, die ich in der Vergangenheit schon so erleben durfte, weil ich auch aus meiner Haltung, ohne dass ich das jetzt so dann beigebracht bekommen habe, weil einfach, das bin ich dann halt, ich bleibe dann eben auch und ich beschäftige mich damit, weil ich dann auch merke, so dass mein Gegenüber jetzt gerade auch Unterstützung braucht. Und dann ziehe ich mich eben entsprechend mal zurück, weil ich dann auch natürlich dem anderen auch die Chance geben möchte, sich zu sammeln und rede dann eben nicht auf sie oder auf ihn dann ein, aber biete dann zwischendurch immer noch mal den Kontakt an. Muss mir gar nicht unbedingt verbal sein, einfach, dass man dann auch Präsenz zeigt, dass man zeigt, ich bin noch in der Nähe und vielleicht auch über Augenkontakt und zu zeigen, hey, ne, einfach mal gucken, ist es jetzt besser? Wollen wir vielleicht das doch nochmal versuchen, jetzt nochmal zu reden oder so? Oder brauchst du irgendwas? Finde ich immer ganz wichtig. Und da habe ich eben auch gute Erfahrungen mit gemacht, dass ich dann gesehen habe, okay, das vermeintlich anstrengende, schwierige Kind oder der Jugendliche ist halt gar nicht so, wie es dann im ersten Moment dann scheint, sondern da fehlt vielleicht einfach nur eine Vertrauensperson, der sich dann geöffnet werden kann. Und dann geht das oft dann relativ schnell, dass dann eben auch dann die wahren Gründe vielleicht für das schwierige Verhalten dann an den Tag kommen. Nicht immer natürlich, ne? Und muss ja auch nicht immer alles dann raus, gleich ausgepackt werden, aber ja, das sind so habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass das eine sehr, sehr gute Methode ist, damit umzugehen.
Ja, gerade bei Systemsprengern, die halt ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Beziehungen oder immer wieder Abbrüche erlebt haben, sind es ja auch einfach Tests, wie du schon sagst, bleibst du oder bleibst du nicht und wie lange bleibst du oder bist du einfach wie jeder, der dann auch geht, wenn ich einfach ja, ein bisschen Gas gebe und mich nicht so an die Regeln halte. Und ja, dieses Ich bleibe, das finde ich gerade für die Jugendlichen super, super wichtig.
Ja. Dirk, ist Dirk noch da?
Dirk ist noch da, aber ihr sagt alle so tolle Sachen und ich höre hier zu.
Ist gut.
Ich trinke meinen Kaffee. Nee, also im Grunde, ich habe auch gedacht, ob ich da jetzt was zu sage, aber ihr habt das alles genau auf den Punkt gebracht. Was soll ich dann noch labern, ne?
Ja, vielleicht hast du noch ein schönes praktisches Beispiel oder so.
Ja, also definitiv ist es auch so, dass wenn du dann mit Jugendlichen arbeitest, auch zum Beispiel die körperliche Komponente noch dazu kommt, ne? Also das unterschätzen ja auch manche dann. Also wenn die sich vor dir aufstellen und sowas, das musst du auch erstmal abkönnen. In der Regel ist man dann einen Kopf kleiner als die, so ungefähr.
Oder zwei.
Oder zwei.
So wie ich.
Und dann wird es auch nochmal schwierig und sowas. Und also das sind nochmal so Aspekte. Ja, und ich weiß nicht, ich finde es einfach super wichtig, wie ihr das schon gesagt habt, also mit dem, dass es halt einfach die Jugendlichen gibt, die halt von ganz vielen gesagt bekommen haben, du bist hier falsch, du passt dich erstmal an, dich wollen wir hier nicht haben oder sonst was. Also von Erwachsenen, ja, in welchem Bereich auch jetzt immer. Und das kennen die so und deswegen fangen die halt an, das erstmal bei dir zu testen. Und wenn du das noch nicht gewohnt bist oder noch nicht kennst, dann ist es immer ein bisschen blöd, finde ich, wenn du dann auch als Fachkraft in dem Bereich dann eben genau darauf reinfällst oder da reinrutschst und dann eben sagst du ja so mit mir nicht hier, mein Freund, beachte erstmal die Regeln und so weiter und dann reden wir erst wieder oder was auch immer und du schickst den dann wieder weg, dann bist du als Fachkraft in dem Moment, hast du dich irrelevant gemacht und das sollte man nicht tun. Also insofern, ja, ich bin da voll bei euch. Und weiß ich nicht, dann auch ist halt die Frage, wie man damit umgeht, ne? Wenn es Beleidigungen gibt und alles in diesem Bereich so, dann ist man dann gleich geschockt oder sagt man, okay, kann sein, jetzt so, okay, ich sehe, du bist sauer, ne? Sowas halt. Ja, muss man wissen, wie man damit umgeht, so, ne?
Ich meine, klar.
Ja, und deswegen finde ich es. Entschuldigung.
Ja? Nee, sag du.
Nee, ich wollte nochmal sagen, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man eben seine eigenen Geschichten aufgeräumt hat und eben, ja, auch wenn man schon lange in der Arbeit ist, trotzdem Coachings macht, zur Supervision geht und so weiter, weil man so leicht angetriggert wird, wenn man das eben nicht gemacht hat und die Jugendlichen genau diese Triggerpunkte auch kennen und das ist eben, dann geht es eben aus der Professionalität raus, wenn du dich da antriggern lässt in deinen persönlichen Geschichten. Genau.
Finde ich auch immer gut, so zwischendurch so Fortbildung zu machen, um nicht nur um Neues zu lernen, sondern auch um Altes nochmal wieder aufzufrischen und sich in Erinnerungen zu rufen. Und was ich ihm noch sagen wollte, ich habe da noch so einen Vergleich, also was bei mir auch in solchen Momenten immer so eine Motivation ist. Also ich finde, ich weiß nicht, jeder, der vielleicht schon mal eine Pflanze betreut hat, die andere schon aufgegeben haben, die irgendwie, die alle Blätter verloren hat und man peppelt die so ein bisschen auf und die fängt nachher wieder an zu wachsen und da kommen wieder neue Blätter, finde ich, das geht mir dann auch so, dass ich dann mich riesig freue, wenn ich dann eben, wie ich eben schon sagte, bei so einem Beispiel so ein vermeintlich hoffnungsloser Fall irgendwie dann da vor mir habe und dann da so einen Zugang zu schaffen und mit dem wieder ja cool zu sein und da eine Basis zu finden, eine Bindung aufzubauen und dem Kind oder Jugendlichen dann zu helfen, irgendwie sich weiterzuentwickeln und wieder neuen Mut zu fassen für woran auch immer er oder sie dann gerade zu knabbern hatte, finde ich das einfach toll, dieses Erlebnis zu haben. Und das motiviert mich so vom ersten Moment an, dann auch in solche schwierigen Situationen reinzugehen. Dann eben nicht zu sehen, oh Gott, jetzt wird es anstrengend, sondern das ist für mich eher so eine Motivation, jetzt eine gute Arbeit dann auch zu machen, weil das dann für beide Seiten hinterher einfach ein tolles Gefühl ist. Und das macht es dann auch irgendwie aus. Und das ist der Spaß für mich dann auch bei der Arbeit, für solche Momente. Und das sind auch solche Dinge, solche Momente, Emotionen, die ich auch dann gerne mit nach Hause nehme. Also ich lasse nicht alles dann bei der Arbeit. Sowas motiviert mich dann auch über mein Arbeitsfeld dann hinaus. Und das finde ich, das darf es dann auch gerne sein.
Ich finde auch so, das sind die Momente, also bis dahin, ist jetzt übertrieben gesagt, ne? Aber bis zu solchen Momenten, die so kritisch sind, kann das jeder machen. So. Und wie gesagt, ist übertrieben, ne? Aber nur um das mal so darzustellen, und ab dann, wo es kritisch wird, wo so die kritischen Momente kommen, ab dann brauchen wir eine Fachkraft, spätestens so. Also das finde ich immer wichtig. Nicht so nach dem Motto, es kann ja eigentlich jeder bis dahin arbeiten, sondern mehr so, viele denken halt so, ja, ich bin jetzt eine Fachkraft und ich arbeite bis dahin. So, nein, deine Arbeit fängt eigentlich erst dann an, wenn hier was nicht funktioniert. Es gibt so einen schönen Satz, den hatten wir bei uns auch schon mal im Podcast. Ich hoffe, ich kriege ihn zusammen. Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern soziales Lernen. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Zeit mit den Jugendlichen dann schön war, harmonisch war, alles war super, dann ist toll, aber dann sind die nicht weitergekommen oder in der Regel nicht weitergegangen, gibt es ja auch noch Momente, ne? Aber eigentlich passiert das Wachstum ja dann, wenn es knallt, wenn es irgendwo kritisch wird, wenn eine Störung kommt und wie wir darauf reagieren und wie wir das lösen. Da ist ja das soziale Wachstum. Das heißt, wenn alles harmonisch läuft, ja, dann ist das bringt uns nichts. Das bringt uns dann nicht weiter so.
Ja, das sind eigentlich die perfekten Worte für den Abschluss, weil wir sind leider schon am Ende vom Podcast, aber Dirk, du hast den Podcast schön abgeschlossen, finde ich, in diesen Worten. Und ja, dann sage ich euch vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Es hat sich gelohnt zu warten. Wir haben das ja schon ganz, ganz lange geplant. Und ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Danke, danke.